Herr Baraki, nicht zuletzt linke Kritiker der westlichen Außenpolitik weisen darauf hin, dass die USA den Aufstieg des Islamischen Staates, der Nusra-Front und anderer islamistischer Terrororganisationen erst mit ihrem unter falschen Vorwänden geführten Krieg gegen den Irak 2003 ermöglicht hätten. Wieder andere datieren die Anfänge dieser Politik mit Afghanistan. Bush habe mit seinem Krieg gegen Saddam Husseins Irak den islamistischen Terror von Afghanistan in den Irak importiert, von wo er sich dann auskräftig weiterverbreitet habe. Was meinen Sie dazu?
Also wenn man die Konflikte in der Region um Afghanistan oder im Nahen Osten verstehen möchte, muss man die geostrategische Lage dieser Region einmal berücksichtigen und zweitens die US-amerikanische Strategie für diese Region. Am Ende des Sozialismus oder nach dem Ende des Sozialismus hat Brzezinski eine Strategie entwickelt, die einzige Weltmacht. Das heißt, die Vereinigten Staaten sind nach dem Ende des europäischen Sozialismus die einzige Weltmacht, die die Richtlinie der Weltpolitik bestimmt. Und auch bestimmt, wo die Interessensphäre der Vereinigten Staaten sei. Er hat die gesamte Region als Interessensphäre der Vereinigten Staaten erklärt. Und in der Endphase der Regierungszeit von Clinton haben die Vereinigten Staaten einen Plan gehabt, einen Krieg gegen Afghanistan, in der Zeit waren die Taliban in der Regierung, zu führen. Dafür sollte die Russische Föderation informiert werden, als regionale Macht, als Atommacht auch. Wenn die USA vor der Tür Russland sozusagen Rambasamba machen, damit sie mitbekommen. Und die usbekische Regierung soll ihre militärische Infrastruktur den Vereinigten Staaten zur Verfügung stellen für eine Operation gegen die Taliban. Beide Länder haben Nein gesagt und das war dann die Endphase der Regierungszeit von Clinton. Dann hat man den Krieg verschoben, vorläufig. Als die Neokonservativen um Bush, Cheney, Wolfowitz und wie die alle hießen, in den USA die politische Verantwortung übernommen haben, die haben diese Strategie erweitert. Und diese Strategie hieß Greater Middle East. Also Großer Mittleren Osten. Das bedeutete, dass die Region von Afghanistan bis Nordafrika bis Bangladesch unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten gebracht werden sollte. Aber wie und wo soll man anfangen? Da hat man dann auf einen Anlass gewartet und dieser Anlass war der 11. September. Ich habe es mal so formuliert, ketzerisch, wenn den 11. September nicht gegeben hätte, den hätte man erfinden müssen. Um mit Erdogan zu sprechen nach dem Put, das war ein Geschenk Gottes. Und danach haben die Vereinigten Staaten mit dem Krieg begonnen gegen Afghanistan und in vier Wochen war das Regime von Taliban gestürzt. Und dann musste aber diese Strategie umgesetzt werden für die ganze Region. Dann hat man in Irak irgendwelche Waffen finden wollen, die gar nicht gegeben hat und den Krieg weiter da fortgesetzt. Und Irak war noch nicht erledigt oder halbwegs. Die Taliban waren wieder in Afghanistan da. Und die USA sind mit ihren Strategien in dieser Region völlig auf die Nase gefallen und sich verkalkuliert, dass Orient nicht Lateinamerika ist, wo die 200 Jahre schalten warten könnten. Und in Orient ticken die Uhren ein bisschen anders. Die sind in diesem Sumpf stecken geblieben. Aber nachdem dann die Bush-Administration versagt haben bei der Umsetzung dieser außenpolitischen Strategie und danach dann die Obama die politische Verantwortung übernommen hat, er hat andere Akzente gesetzt. Ein Beispiel: Guantanamo wollte er schließen, angeblich. Aber er sagte, wenn wir Guantanamo schließen wollen, dann müssen wir in der Zukunft keine Gefangene mehr machen. Da hat die Widerstandsbewegung, islamisch geprägte Widerstandsbewegung, deren Kommandanten und Funktionäre eins nach dem anderen per Drohnen vernichtet, eliminiert. Und in der Region des Nahen Ostens hat er die Strategie insofern überdacht und umgewandelt, dass die USA nicht direkt militärisch intervenieren sollen, sondern die dürftigen Kräfte. Wie Sie auch richtig gesagt haben, Al-Qaida, Al-Nusrat ist ein Ableger von Al-Qaida, IS, unterstützen, um diese Regime-Change, die Teil dieser Strategie war, peu à peu in der Region umzusetzen. Und das ist, sind die Ergebnisse, die wir heute sehen.
Sie haben das eben schon angedeutet, trotzdem noch einmal nachgefragt. 2014 wurde ja der größere Teil der NATO-Truppen abgezogen. Und in diesem Zusammenhang verkündete Mullah Omar, also der Chef der Taliban, dass also angesichts dieser NATO-Abzugspläne man sagen müsse, das sei die Niederlage der USA und ihrer Alliierten. Hatte er damit recht?
Damit hat er recht. Weil die USA nicht, wie vorgesehen war, diese Strategie umsetzen konnte. Wie wir zu den Taliban stehen, zu diesen Verbrecherorganisationen oder auch zu IS, das ist eine andere Sache. Aber die haben eine sehr wichtige strategische Bedeutung. Und diese Bedeutung dieser Strategie oder Gewicht liegt darin, dass sie den USA ihre Grenze gezeigt haben. Also Grenze der militärischen Aktivitäten der USA wurde hier einmal vor den Augen geführt, dass sie nicht so weitermachen können, wie sie wollten.
Im selben Jahr sagte der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, also ebenfalls 2014, ebenfalls etwas, er gab sich partiell zerknirscht. Bezüglich des deutschen Engagements, nennen wir es einmal so, in Afghanistan meinte er, dass zu hohe Erwartungen geweckt worden seien, für die zu geringer Aufwand betrieben worden sei. Vieles sei nicht gelungen, die Drogenökonomie floriere noch immer. Korruption auf allen Ebenen behindere die Modernisierung von Wirtschaft und Staat. In vielen Provinzen herrschten mächtige Warlords, in Teilen des Landes regiere immer noch die Gewalt. Positiv sei dagegen der Aufbau der afghanischen Polizei und der Armee zu werten. Und von Afghanistan gehe heute keine terroristische Bedrohung mehr für die internationale Gemeinschaft aus. Wie kommentieren Sie diese Bemerkungen Steinmeiers?
Ja, das wollen wir im Einzelnen besprechen. Fangen wir an mit Drogen. Bevor die NATO unter Führung der USA in Afghanistan interveniert haben, es wurde nur an der Ost- und Südprovinz Afghanistan, direkt an zu Pakistan grenzende Provinzen, Drogen angebaut. Seit die NATO Afghanistan besetzt hat, wird in allen 34 Provinzen unter den Augen der NATO Drogen angebaut und weiter verarbeitet, das heißt daraus wird Heroin gemacht. Und diese Korruption ist eigentlich durch die Politik der NATO-Länder erst entstanden, in diesem Maße. Ja? Die haben den afghanischen Präsidenten Karzai auf der Gehaltsliste der CIA gesetzt. Und CIA war der Meinung, dass Karzai nicht uns alles erzählt, dann setzen wir auch seinen Büroleiter auf der Gehaltsliste. Also das fing schon da an. Und unten brauchen wir gar nicht darüber weiter zu debattieren. Das ist die eine Seite. Und, aber gleichzeitig, den Afghanen blieb auch nicht anderes übrig, als korrupt zu sein oder korrupt zu werden, weil die keine andere Alternative hatten. Die afghanischen Beamten oder afghanische Polizisten oder afghanische Soldaten haben zum Teil 6 Monate kein Gehalt bekommen. Und diese Gehälter von denen wurde in den oberen Instanzen gestoppt, mit dem Geld wurde Geschäfte gemacht und die Leute wussten gar nicht, wovon die ihre Familien ernähren können. Dann mussten die irgendwie korrupt werden, um überhaupt sich am Leben zu halten. Ja. Die Frage der Funktionieren von Polizei und Militär. Jetzt haben wir Jahre 2016. Also 16 Jahre war die NATO in Afghanistan direkt oder seit 2014 mit sogenannten Ausbildern. Aber wenn die Taliban irgendwo einen Ort, eine Stadt, Stadtteil angreifen, die afghanischen Polizisten und Soldaten hauen ab, weil die nicht in der Lage sind, gegen Taliban standzuhalten. Und die NATO-Einheiten, die noch da sind, vor allem die sogenannten Ausbilder, die holen dann die afghanischen Polizisten und Militär zurück, sagt er hier, wir wollen euch doch in der Praxis ausbilden. Ihr müsst hier jetzt kämpfen, um die Taliban zu vertreiben und wir schauen, wie gut ihr es gemacht habt. Das heißt, mit der Abzug wurde nichts anderes gemacht, als den Krieg in Afghanistan zu afghanisieren. Jetzt bringen sich Afghanen gegenseitig um für die strategische Interesse der NATO in Afghanistan und auch der Bundeswehr. Das sind die Situation.
Diese Warlords, die Steinmeier anspricht, sind das eigentlich noch dieselben Gestalten, dieselben Warlords, die da herrschten nach dem Abzug der Sowjetunion, der Niederlage der Sowjetunion in Afghanistan und vor der Machtergreifung der Taliban? Denn diese Warlords sind ja für großes Leid in Afghanistan verantwortlich. Also unter anderem wurde Kabul ja im wahrsten Sinne des Wortes in Schutt und Asche bei deren Krieg gelegt. Sind das noch die gleichen
Gestalten? Das sind dieselben Leute. Mhm. Das sind die Kriegsverbrecher, die, wie Sie sagten, Kabul zerstört haben und viele, viele andere Menschen umgebracht haben. Aber die wurden auf dem Petersberg im Jahre 2001 an die Regierung gebracht. Ja? Also die sind politikfähig gemacht worden, die sind dann massiv militärisch und ökonomisch und auch politisch von den NATO-Ländern unterstützt worden. Auf dem Petersberg hat man die an die Regierung gebracht, diese Warlords. Und als sie dann nach Afghanistan verlegt wurde, die Petersberger Regierung nenne ich das, nach Kabul verlegt wurde, dann hat die NATO sich bereit erklärt, diese Regierung auch zu schützen. Das war natürlich, muss ich noch aus Korrektheit halber sagen, das war ein Auftrag der Vereinten Nationen. Aber der Auftrag der Vereinten Nationen lautete, nur die Regierung Kabul soll geschützt werden. Afghanistan wurde aber nach 2 Jahren komplett besetzt von der NATO. Also NATO-Einheiten haben sich verbreitet wie ein Krebsgeschwür in ganz Afghanistan. Und in allen Ortschaften, wo die Warlords die Macht hatten, militärisch oder auch politisch, dann haben die NATO-Länder die unterstützt und auch geschützt. Bis heute ist das so.
Auf den ersten Blick Erstaunliches las man in den Medien im Zusammenhang mit der Eroberung, zeitweisen Eroberung von Kunduz durch die Taliban, nämlich dass gemutmaßt wurde, dass die Taliban in der afghanischen Bevölkerung eine gewisse Massenbasis hätten. Können Sie das bestätigen?
Also die Taliban bewegen sich in Afghanistan so wie Fisch im Wasser. Stellen Sie sich vor, Kunduz war ein Sektor der Bundesrepublik Deutschland oder der Bundeswehr. Die haben da angeblich was aufgebaut, Militär, Polizei und alles. Aber die Taliban kommen und greifen von 4 Seiten die Stadt Kunduz an. Und selbst hochrangige Offiziere der Bundeswehr sagen, also diese Strategie beherrscht die afghanische Armee und Sicherheitskräfte nicht. Aber die Taliban wohl. Und die haben jetzt zum zweiten Mal die Stadt besetzt. Ja, besetzt gehalten. Und wie geht das denn überhaupt? Hätten die keine Unterstützung in der Bevölkerung, wäre das überhaupt nicht möglich. Oder nehmen wir Helmand. Helmand ist ein Besatzungssektor der USA. Und einer von den Hauptstützpunkten, militärischen Hauptstützpunkten der USA ist Helmand. Und in Helmand, in großen Teilen dieser Provinzen in Südafghanistan, beherrschen die Taliban. Das ist unter der Kontrolle der Taliban. Und für die Taliban ist Helmand auch sehr wichtig, weil einer von den Hauptdrogengebieten Afghanistans Helmand ist. Und da können sie sich auch sehr gut finanzieren. Und noch durch die viele Korruption, wie Sie auch gesprochen haben, haben die Bevölkerung die Nase voll von der afghanischen Administration. Glauben Sie mir, das ist vielleicht kaum zu glauben, aber viele Menschen, mit denen ich in Afghanistan spreche, ich bin Ende März aus Afghanistan zugekommen, die wünschen sich die Taliban wieder. Ja? Die sagen, damals hat eine bestimmte Ordnung gegeben, hat keine Korruption gegeben, keine Prostitution gegeben, hat Sicherheit gegeben. Ja? Man konnte sich frei bewegen, ohne dass jemandem etwas passiert ist. Ja? Und danach sehen sich viele Menschen. Und das ist auch der Grund unter anderem, dass die Taliban von der Bevölkerung nicht nur geduldet, sondern zum Teil auch unterstützt werden. Ja?
In Ihrer Antwort auf eine große Anfrage der Fraktion Die Linke vom 16. April letzten Jahres bilanziert die Bundesregierung Folgendes. Laut Weltgesundheitsorganisation lege die Lebenserwartung afghanischer Frauen heute bei 61 Jahren und afghanischer Männer bei 58 Jahren, gegenüber einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 45 Jahren im Jahr 2000. Ebenfalls laut WHO hätten heute 57% der afghanischen Bevölkerung Zugang zu medizinischer Versorgung. Laut afghanischem Gesundheitsministerium habe dieser Anteil 2002 bei 9% gelegen. Nach nicht näher bestimmten afghanischen Angaben seien aktuell 8,2 Millionen Kinder eingeschult, davon 3,3 Millionen Mädchen. 2001 seien nur 1 Million, und zwar ausschließlich Jungen, eingeschult gewesen. Was sagen Sie zu dieser von der Bundesregierung im April 2015 gezogenen Bilanz?
Ich habe für eine Studie recherchiert auf der Webseite von GIZ und von der Bundesregierung. Gibt es eine Quelle, dass 80% der afghanischen Bevölkerung an der untersten Existenzgrenze leben. 80%. Das heißt, dass die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung unter schlimmsten Bedingungen leben, die jemals in der afghanischen Geschichte gegeben hat. Und wenn ich in Afghanistan und Pakistan bin, ich sehe, dass Kolonnen von Menschen, die sich natürlich leisten können, zur medizinischen Versorgung nach Pakistan reisen. Weil in Afghanistan überhaupt gar nicht die Möglichkeit besteht. Es gibt natürlich in Afghanistan viele private Krankenhäuser. Eigentlich staatliche Krankenhäuser müssen den Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Es steht aber auf dem Papier, wenn die Patienten dahin gehen wollen, schon bei der Registrierung müssen die Dollar bezahlen. Sonst werden die gar nicht aufgenommen. Und wenn die dann aufgenommen worden sind, dann kommt der Arzt und untersucht und sagt, ja, es sieht nicht so gut aus, du musst heute Abend in meine Privatklinik kommen. Und das zu bezahlen, dann muss man Dollar haben. Das heißt, diejenigen, die in Afghanistan heute keinen Dollar haben, die haben keine Möglichkeit, medizinisch angemessen versorgt zu werden. Und was die Schulen betrifft, es gibt natürlich Schulen. Es gibt Schulen, die in den letzten Jahren gebaut worden sind, auch aufgebaut worden mit internationaler Hilfe. Das ist aber meistens in den Zentren. Und in der Peripherie gibt es kaum Schulen. Oder die Schulen unterscheiden sich von den Koranschulen kaum. Es gibt einen Mullah, der Physik und Mathematik lehrt. Ja? Ich weiß nicht, wo ein Mullah Physik und Mathematik gelernt hat. Und da lehrt gleichzeitig, ich habe Bilder auf meinem Computer, habe ich für eine Präsentation zusammengestellt, dass 3 Gruppen von Kindern im Abstand von etwa 20 Metern voneinander sitzen. Das sind 3 Klassen und es gibt einen einzigen Lehrer, der von einer Gruppe zur anderen und von anderer zur anderen geht. Also das ist auch die afghanische Realität. Und viele Menschen, die in den letzten Jahren so ein bisschen Geld gekommen sind, durch Korruption, Drogen, oder viele Menschen haben auch bei internationalen Organisationen gearbeitet oder bei der NATO gearbeitet, die schicken ihre Kinder dann in die private Universitäten. Es gibt inzwischen in Afghanistan mehr private Universitäten als staatliche. Aber wenn die dann ihren Abschluss gemacht haben, bekommen sie keine Arbeit. Und deswegen sagen die Eltern von denen, was hat dann das gebracht? Du hast studiert, das hat mir viel Geld gekostet, sagen die Eltern zu dem Jungen, und jetzt hast du keine Arbeit. Also diese Schulen, die ja hoch gejubelt werden, ist auf dem Papier gut, aber in der Realität sind schlecht. Ich habe meine Beobachtung geschrieben, die afghanischen Schulen haben in diesem Frühjahr 5 Millionen Schulbücher gebraucht für Schulkinder. Aber es gab 1,5 Millionen Bücher, die gedruckt waren beim afghanischen Erziehungsminister. Aber diese Bücher konnte man auf dem Bazar kaufen, statt an die Schule zu verkaufen. Die Schulen haben die Bücher nicht bekommen, stattdessen wurde von bestimmten Beamten des Ministeriums auf dem Bazar verkauft. Also das sind auch die andere Seite der Realität, die man auch berücksichtigen muss.
Die Zeitung The Guardian berichtete am 29. September dieses Jahres, dass nach Angaben der Vereinten Nationen ein Drohnenangriff im Osten Afghanistans der Kämpfern des Islamischen Staates gegolten habe, mindestens 15 Zivilisten getötet habe und weitere 13 verletzt. Konkret geschehen sei dies in Achin, einem Distrikt in Nangarhar, der unter der Kontrolle des IS sei. Daraus ergeben sich 2 Fragen an Sie. Wie oft passiert das in Afghanistan, dass Zivilisten Opfer von Drohnenangriffen werden? Und zweitens, wie stark ist die Präsenz des Islamischen Staates in Afghanistan?
Eigentlich Islamischen Staates, wie man es hier in den Medien kennt und liest, gibt es gar nicht. Mhm. Es gibt eine Splittergruppe der Taliban, die sich zu Islamischen Staat bekennen. Aber das sind sehr, sehr kleine Gruppen. Und was die Drohnenangriffe betrifft, wie ich vorhin erwähnt habe, seit Obama die Regierungsverantwortung übernommen hat, hat die Drogeneinsatz verzehnfacht. Also es werden Trauerfeierlichkeiten, Hochzeitsfeierlichkeiten angegriffen, auf Verdacht, dass bei dieser Feierlichkeiten ein Taliban oder ein anderer Kämpfer, religiös geprägte Kämpfer dabei sein konnte. Ich kenne US-amerikanische Quellen, die geben an, dass die Opferzahlen von 1 zu 18 stehen. Das heißt, wenn ein einziger Kommandant der Taliban oder irgendwelchen anderen islamistischen Gruppen ums Leben kommen durch Drohnen, kommen 18 Zivilisten ums Leben. Und das ist unter anderem einer von den Faktoren, warum die Taliban so großen Zulauf haben. Die Familien, die betroffen werden von solchen Drohnenangriffen, die gehen dann nachher alle zu den Taliban und wollen kämpfen gegen diese US-amerikanische Besatzer. Der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO und der USA in Afghanistan, McChrystal, hat mal seine Kommandeure zu sich bestellt und hat eine Frage an die gestellt. Und die Frage lautete, 2 minus 10, was macht das? Na, die haben gesagt, das ist eine einfache Frage, das macht 8. Sagte, nein, in Afghanistan 2 minus 10 macht 18. Das heißt, wenn du aus einer Familie 2 Leute umgebracht hast, dann hast du 18 Leute am Hals. Und das kann man erweitern beim Stimmen, wenn aus einem Stamm Menschen ums Leben gekommen sind, dann geht dieser ganze Stamm zu den bewaffneten Kräften und kämpfen gegen die USA und andere Besatzer. Und das ist ein zusätzlicher Faktor, den man berücksichtigen muss, wenn man über die Sicherheitslage in Afghanistan sprechen will.
Herr Baraki, fassen Sie für uns doch bitte einmal zusammen. Wie sieht die militärische Lage zurzeit in Afghanistan aus?
Die militärische Lage ist eine Pattlage. Trotz NATO-Präsenz, die USA haben 8 große Stützpunkte und 12 kleinere Stützpunkte in Afghanistan. Die sagen, wir haben unsere Kampftruppen abgezogen. Das stimmt aber nicht. Die kämpfen auch, die bombardieren. Jetzt Kunduz, ohne direkte Spezialeinheiten der USA, wäre nicht von den Taliban befreit worden. Und in Helmand genauso, in vielen, vielen anderen Teilen Afghanistans, intervenieren die USA direkt durch Spezialeinheiten oder bombardieren die. Ja. Also die Situation konnte man militärisch als eine Pattsituation bezeichnen.
In einem solchen Land des permanenten Krieges und Bürgerkrieges, funktioniert da ökonomisch eigentlich noch etwas?
Afghanistan wurde seit 2001 faktisch ökonomisch, oder sagen wir so, ab 2001 wurde die Bedingung dafür geschaffen, dass Afghanistan ökonomisch vernichtet wurde. Die afghanische Administration unter Karzai hat eine Politik der offenen Tür betrieben und alles, was auf dem afghanischen Markt heute zu bekommen ist, kommt von außen. Der afghanische Planungsminister auf dem Petersberg wurde der Planungsminister, später Wirtschafts- und Finanzminister, der Absolvent der Universität Köln ist, mit Doktortitel der Ökonomie. Er sagte 2003, dass 99% aller Waren, was sie auf dem afghanischen Markt kaufen können, kommt von außen. Das heißt, in Afghanistan gibt es kaum Wirtschaft. Und den Bauern bleibt nichts anderes übrig, als Drogen anzubauen, um überhaupt zu existieren. Ja. Und das ist natürlich eine gezielte Zerstörung der afghanischen Ökonomie. Und in anderen ökonomischen Bereichen ist es genauso. Afghanistan ist 2-mal so groß wie Bundesrepublik Deutschland. Wir haben verschiedene klimatische Zonen, also kontinental und tropisch. Afghanistan war es autark, sich selber mit Lebensmitteln zu versorgen. Und heute wird alles importiert.
Kommen wir mal zu den US-Präsidentschaftswahlen und reden ausnahmsweise mal nicht über Sex, sondern reden über Afghanistan. Trump, Clinton, hat das irgendwelche unterschiedlichen Auswirkungen auf Afghanistan?
Ich glaube es nicht. Also das ist die Alternative Pest und Cholera. Was in den USA sich innerhalb des Landes sich verändern wird, das müssen wir noch abwarten, weil Trump von einer anderen Ecke kommt und Clinton von einer anderen, aber in der Außenpolitik, glaube ich, wie sich nicht allzu viel ändern. Wir müssen dabei bedenken, dass diese Präsidenten nicht Alleinherrscher sind. Die operieren in einem bestimmten Rahmen und um die gibt es Strukturen. Und die können außerhalb dieser Strukturen nicht operieren. Wir haben die schöne Rede von Obama gehört, wenn wir alles geglaubt hätten, dann wären wir schon heute, hätten wir auf der Welt paradiesische Verhältnisse. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Weltlage hat sich nicht verbessert, sondern das Gegenteil hat sich verschlechtert. Ja? Mhm. Und wie in der Zukunft in den USA auch aussehen wird, wer Präsident sein wird. Ich glaube, auf die internationale Politik, vor allem auf Afghanistan, wird keine große Einflüsse haben. Mhm. Zumindest nicht positiv.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das gerade hier in Deutschland ja die Medienlage sehr bestimmt hat seit über einem Jahr, nämlich zu der Frage der Flüchtlinge. Meine Frage an Sie ist, wie haben sich die Flüchtlingszahlen in Afghanistan in den letzten Monaten und Jahren entwickelt?
Also, wenn ich in Afghanistan mit Menschen rede, ich habe keinen Menschen gehört, der in Afghanistan für sich eine Perspektive sieht. Jeder, der kann, der will das Land verlassen. Selbst sogar hochrangige Militär und Politiker. 40% der afghanischen Diplomaten, deren Amtszeit abläuft, gehen sie nicht nach Hause. Im Dezember 2014 war eine NATO-Tagung in Wales. Afghanistan war mit einer hochrangigen Delegation vertreten. Ein Vier-Sterne-General, als er aus dem Flugzeug in London ausgestiegen ist, hat er sofort Asylantrag gestellt. Selbst hochrangige Politiker und Warlords in Afghanistan, die transferieren ihre Gelder auf die Banken nach Indien und nach Dubai und nach Ausland, europäischen Ausland, weil selbst die für sich keine Perspektive in Afghanistan sehen. In den letzten Jahren gab es sehr viele internationale Konferenzen, wo afghanische Delegationen eingeladen waren. Die Delegationsmitglieder bekommen ein Visum. Die verkaufen ihr Visum an Afghanen, die das Land verlassen wollen für sehr, sehr viel Dollar. Das heißt, die Afghanen sehen für sich in diesem Lande keine Perspektive. Und jeder, der weg kann, der geht weg. Das ist die eine Seite. Dazu kommt noch die Politik von Angela Merkel, dass sie infolge der katastrophalen Verhältnisse, die im Mittelmeer wir erlebt haben, gehört haben, mitbekommen haben, gesagt hat, wir machen unsere Grenze auf. Und das ist in Sekundentakt nach Afghanistan berichtet worden. Die haben das mitbekommen und viele, viele Menschen, die eigentlich nicht weggehen wollten oder konnten, haben sich auf den Weg gemacht und kamen nach Europa und nach Deutschland. Das war eine verfehlte Politik, die gravierende Folge hat auch für Afghanistan. Wir müssen auch diese Flüchtlingsproblematik aus Afghanistan von der Perspektive Afghanistan sehen. Also 47% der Jugendlichen, die im Jahr 2015 nach Europa gekommen sind, aus Afghanistan. Das heißt, wenn es so weitergeht, dann wird Afghanistan eines Tages entvölkert. In diesem Sinne, dass die Jugendlichen weggehen. Also die Jugend sind ausgebildete Leute, die sind motiviert, die sind auch zum großen Teil in der Lage, fremde Sprachen zu können, die verlassen das dann. Dann bleibt in Afghanistan die Warlords, Kriegsverbrecher, Taliban, Al-Qaida und IS und eine korrupte Bürokratie und kranke Menschen und arme Menschen. So ein Land hat auch keine Perspektive. Ja, das muss man auch dabei bedenken.
Jetzt sieht es meines Wissens ja so aus, dass ein großer Teil der afghanischen Bevölkerung gar nicht außerhalb der afghanischen Grenzen flüchten kann, sondern dass Millionen oder eine sehr große Zahl von Menschen, vielleicht können Sie uns die sagen, innerhalb von Afghanistan flüchtet. Dann haben wir eine große Anzahl, die unter anderem in Pakistan und im Iran ist und ein Teil, der nach Europa flüchtet. Können Sie uns da mal ungefähr die Zahlen sagen, um wie viele Menschen es sich da handelt?
Also in den letzten Jahren haben seit Anfang des Bürgerkrieges in Pakistan etwa 5 Millionen Menschen als Flüchtlinge gelebt. Die Zahl hat sich dann ein bisschen reduziert. Also jetzt ging man davon aus, dass 1,5 Millionen Menschen in Pakistan leben. Die müssen aber bis Ende März nächsten Jahres das Land verlassen. Und auch so etwa 1,5 bis 2 Millionen Flüchtlinge gibt es auch in Iran. Die Iraner sind ein bisschen zurückhaltender. Die Lage der Flüchtlinge ist sehr schlecht und die Leute dürfen nicht arbeiten. Ihre Kinder dürfen keine Schule besuchen, werden nicht schlecht behandelt, aber die sind noch da. Sehr wenige sind ausgewiesen. Ein Teil, die Möglichkeit hatten, sind nach Europa gekommen. Und innerhalb des Landes gibt es noch schätzungsweise 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Und die Flüchtlinge, die aus Pakistan nach Afghanistan kommen, die sind auch ökonomisch so in schlechtem Zustand, dass man die eigentlich auch zu den Binnenflüchtlingen dazu zählen kann. Und wenn sie in Kabul sind, sehen sie überall, dass die Menschen unter Plastikzelten übernachten. Im Jahre 2014 war ich in Kabul, im Frühjahr war das, war sehr kalt, in einer Nacht sind 500 Menschen erfroren. So. Und das ist natürlich für viele Menschen sehr, sehr schwer, in Afghanistan überhaupt ein menschliches Leben für sich zu ermöglichen. Und diejenigen, die als Binnenflüchtlinge vegetieren, die vegetieren buchstäblich, die haben gar keine Chance, irgendwo anders gehen zu können. Höchstens eben nach Iran oder nach Pakistan, nach Europa können sie gar nicht kommen. Die haben das Mittel gar nicht dort.
Mhm. Herr Baraki, jetzt hat es ja diese internationale Konferenz Anfang Oktober gegeben, Anfang dieses Monats gegeben. Und da ist ja die afghanische Regierung mehr oder weniger, ja, ich möchte mal sagen, finanziell überredet worden, also ein Abkommen mit der Europäischen Union abzuschließen, dass sie also afghanische Flüchtlinge aus Europa zurücknehmen. Die Europäische Union hat versprochen, ja, wir geben dafür Gelder, dass die in die afghanische Gesellschaft integriert werden. Jetzt berichten Sie von den Erfahrungen der Binnenflüchtlinge und die soziale Situation der Binnenflüchtlinge und dass die Gelder, die es ja auch dafür eigentlich gab, gar nicht dort ankommen und die Menschen in elendsten Verhältnissen leben. Die Menschen, die jetzt dort zurückgeschickt werden, welche Perspektive haben die?
Überhaupt nicht. Also die Menschen haben überhaupt keine Perspektive. Einmal müssen wir von dem Geld sprechen. Afghanistan bekommt jährlich 4,1 Milliarden Dollar Zuschuss für die Finanzierung der Verwaltung, des Staatsapparates. Und dieses Geld fließt aber zum großen Teil in den Taschen der korrupten Bürokraten. Wie ich vorhin erwähnt habe, dass Lehrer, Polizeibeamten, Offiziere der afghanischen Armee 6 Monate kein Gehalt bekommen. Und dazu kommen noch etwa 4,1,2 Milliarden Dollar für die Militärs, die Finanzierung der Militärs. Und mit diesem Geld geht man genauso um. Ja? Wenn die Offiziere kein Geld bekommen, kein Gehalt haben, dann werden die auch nicht kämpfen. Ja? Dann gehen sie lieber zu den Taliban, die bezahlen pünktlich und auch gut. Ja? Und das Geld für die Flüchtlinge, was vorgesehen ist, wird den genau gleichen oder selben Schicksal haben, dass die Flüchtlinge davon nicht allzu viel bekommen wollen. Dazu habe ich aber einen Vorschlag. Und zwar mein Vorschlag ist, dass die afghanischen Flüchtlinge, die hier sind, sind zum großen Teil, wie ich gesagt habe, 47% Jugendliche, junge Leute, die sollen im Rahmen der Entwicklungspolitik hier eine Ausbildung bekommen. Mhm. Eine anderthalb bis zwei, drei Jahre eine Fachausbildung bekommen in bestimmten Richtungen, die Afghanistan braucht. Und diese Leute sollen dann nach Hause geschickt werden und mit 10.000 Dollar oder 10.000 Euro, je nachdem, ein Startkapital bekommen. Das Geld sollen sie aber nicht auf die Hand bekommen, sondern das Geld soll durch die NGOs, die in Afghanistan gibt es, 6.000 internationale NGOs gibt es in Afghanistan, durch Zusammenarbeit mit diesen NGOs für diese Menschen in Afghanistan, sagen wir, projektgebunden, dieses Geld investiert werden, damit die Menschen tatsächlich aus diesem Geld etwas für sich machen, um eine Existenzgrundlage zu schaffen. Das wäre nach meiner Meinung nach in verschiedener Hinsicht sinnvoll. Einmal, die Menschen bekommen eine Ausbildung, um Afghanistan wieder aufzubauen, ja, für sich eine Existenzgrundlage zu schaffen. Der Innenminister sagt, die jungen Leute sollen ihr Land wieder aufbauen. Wir haben ja so lange gekämpft, Taliban vertrieben und ihr läuft weg. Aber die Leute haben gar nicht die Möglichkeit dazu. Also man muss denen die Möglichkeit geben, dass sie eine Ausbildung bekommen und dann gezielt in bestimmten Bereichen eingesetzt werden. Die können auch viele von denen sogar in internationale Projekte arbeiten, aber sie müssen sonst was lernen. Ja? Einfach die abzuschieben, dann werden die entweder wieder zu Taliban gehen oder ein Teil werden die sich wieder auf den Weg machen, nach Europa zu kommen. Das ist keine Lösung und das ist nicht eine Lösung, die irgendwas bringt. Ja? Dann, wenn sie so wollen, das ist dann eben perspektivlos.
Es gibt noch keine politische Partei, die das meines Wissens nach vertritt, was sie da.
Ich bin der Einzige, der diese Position vertritt und demnächst bin ich auch zu einem Vortrag zur Flüchtlingsproblematik und das werde ich dann auch da unterbreiten. Bei meinen Vorträgen unterbreite ich diesen Vorschlag, wenn um Flüchtlinge gesprochen wird.
Herr Baraki, wir stießen auf eine Sonderbarkeit. Die Bundesregierung hat behauptet, auf der einen Seite behauptet, Teile von Afghanistan seien sicher. Und dahin könne man auch Menschen aus Afghanistan abschieben. Nun haben wir einmal auf die Seite des Auswärtigen Amtes geguckt, Stand 24. Oktober. Und da lasen wir Folgendes. Vor Reisen nach Afghanistan wird dringend gewarnt. Der Aufenthalt in weiten Teilen des Landes bleibt gefährlich. In ganz Afghanistan, ich wiederhole, in ganz Afghanistan besteht ein hohes Risiko, Opfer einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens zu werden. Landesweit, auch in der Hauptstadt Kabul, kann es zu Attentaten, Überfällen, Entführungen und anderen Gewaltverbrechen kommen. Soweit original das Auswärtige Amt. Ja. Wie kann man bei so einer Einschätzung denn gleichzeitig dazu kommen, es gäbe sichere Gebiete in Afghanistan? Können Sie sich das irgendwie erklären?
Also mir fällt schwer, das zu glauben, dass Afghanistan sicher ist. Selbst nicht mal 100 Meter vom Palast des Präsidenten oder nicht mal 100 Meter vor der vor dem Hauptquartier der NATO die Taliban operieren. Ja? In den sichersten Stadtteilen Kabuls sind sie in der Lage, militärisch zu operieren. Ja? Und Afghanistan ist nirgendwo sicher. Es gibt natürlich in großen Städten Menschen, die da leben oder zum Teil vegetieren. Da passieren aber, wie Sie auch hier vorgetragen haben, Entführungen, es gibt Attentate und es gibt auch Menschen, die aus kriminellen Gründen umgebracht werden. Ja. In der Nacht traut sich kein Mensch, auf die Straße zu gehen, selbst in Kabul nicht. Ja. Also hier von Sicherheit zu sprechen, ist, glaube ich, eine durch und durch verlogene Position, was die Bundesregierung vertritt. Die Bundesregierung muss ehrlich sagen, was die wollen. Die wollen sagen, wir wollen diese Flüchtlinge hier nicht haben, aber die sollen diesen Flüchtlingen eine Perspektive geben, wie ich vorgeschlagen habe. Dann werden ja auch viele vermutlich auch selbst zurückgehen. Inzwischen sind einige Afghanen auch freiwillig in Anführungsstrichen zurückgegangen. Weil die Vorstellungen, die von Europa hatten und hier in Flüchtlingslager oder Flüchtlingscamp leben und zum Teil vegetieren, allein, die Sprache können sie nicht, das Essen mögen sie nicht und die werden zum Teil nicht angemessen nach deren Meinung behandelt, dann haben sie bereit erklärt, nee, das haben wir nicht von Deutschland, vom Leben in Deutschland vorgestellt gehabt, sie sind zurückgegangen. Und wenn man die Verhältnisse in Afghanistan einigermaßen so gestaltet, dass der Krieg aufhört, dass die Menschen eine Arbeit haben, dass sie eine Perspektive für sich sehen, werden die viele freiwillig gehen, beziehungsweise ein Teil, die noch da sind, werden da bleiben.
Ja, aber Herr Baraki, das würde kosten. Könnte man eigentlich vielleicht Folgendes sagen? Wenn die Bundesregierung Flüchtlinge nach Afghanistan abschieben kann, dann kann sie sie auch überall hin abschieben? Ist das die Logik?
Ja, das ist auch beabsichtigt. Es wird auch mit den nordafrikanischen Ländern oder auch mit afrikanischen Ländern bilaterale Verträge geschlossen. Die Länder werden unter Druck gesetzt. Entweder nimmt ihr eure Leute zurück oder gibt es keine Entwicklungshilfe. Oder auch mit Pakistan. Pakistan hat, die Bundesregierung hat, glaube ich, sogar welche Flugzeuge dahin geschickt. Die pakistanische Regierung hat den Flugzeugen keine Landeerlaubnis gegeben. Aber jetzt wird Druck gemacht, entweder gibt es keine Entwicklungshilfe oder keine andere Unterstützung oder nimmt ihr eure Leute mit. Und das ist nach meiner Meinung nach eine Heuchelei. Ja? Man muss ganz offen die Sache diskutieren und Aufweg suchen, das für beide Seiten von Nutzen sein kann. Ja? Stellen Sie sich vor, aus allen Ländern der dritten Welt werden junge Leute hierher geholt, bekommen sie Stipendium, dass sie als Fachkräfte ausgebildet werden, dass sie Schulen, Fachschulen besuchen können, Universitäten besuchen können. Die sind, wenn sie so wollen, eine Art Investition auch für die Bundesrepublik. Ja? Warum die Leute, die hier da sind oder geflüchtet sind, gekommen sind, warum bilden wir die nicht aus? Ja? Meiner Meinung nach muss man diese Leute ausbilden und dann haben wir die Möglichkeit, wirklich eine praktische Entwicklungshilfe geleistet zu haben.
Mhm. Herr Baraki, zum Schluss, bitte beenden Sie folgenden Satz. Denke ich an Afghanistan?
Denke ich an Krieg, an Elend, Unsicherheit und Perspektivlosigkeit.